Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deiner Moderatorin Doreen Rietentiet. Ab geht's!
Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir ist Leonard von Harak von ERA. Und Leonard erklärt uns gleich mal, was genau macht ERA?
Ja, also erstmal vielen Dank, Doreen, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Freude. Ja, was macht ERA? Ganz einfach, wir verkaufen und installieren Wärmepumpen.
Und gibt es nicht schon genug Hersteller in Deutschland dafür? Warum jetzt noch eine neue Firma?
Also es gibt natürlich schon Unternehmen, die Wärmepumpen herstellen, natürlich auch welche, die sie verkaufen und installieren. Aber wie wir ja im letzten halben Jahr ziemlich intensiv diskutiert haben, eben nicht genügend. Und wir hier in Deutschland mit ERA, wir verkaufen und installieren Wärmepumpen und wollen also gerne dazu beitragen, dass die Kapazität im Markt zur Verfügung gestellt wird, die wir brauchen, damit die Wärmepumpe eben vorankommt.
Und ihr seid ja jetzt nicht irgendein Startup. Ihr kommt ja aus so einer Art Wunderschmiede. Eure Schwesterfirmen sind Northvolt und auch H2 Green Steel, also zwei erfolgreiche Unternehmen, die auch schon in Deutschland am Markt sind. Habt ihr eigentlich, also ist Deutschland euer erster Markt jetzt oder seid ihr schon irgendwo unterwegs?
Also erstmal vielen Dank für die Blumen, dass die Unternehmungen von Vargas hier als Wunderschmiede tituliert sind. Ich würde es ein bisschen differenzieren, insofern, dass das natürlich nicht nur Wunder sind, sondern eben das Ergebnis von sehr sorgfältiger, großer Planung und sehr ambitioniertem Gründerdenken, was dahinter steht. Und aus genau diesem ambitionierten Gründerdenken sind wir selber jetzt eben auch entstanden. Und ERA ist ein schwedisches Unternehmen und wir bauen gerade zeitgleich in drei Märkten die Vermarktung auf. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in England, UK. Neudeutsch, und parallel auch tatsächlich die Produktion, eine Entwicklung in Schweden und eine Produktion in Polen.
Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Der Rettungsring ist, dass eigentlich jetzt schon über die Hälfte der Befragten von ihrem potenziellen Arbeitgeber erwarten, dass er auf Nachhaltigkeit achtet. Und bei rund 10% der Jobsuchenden hat das sogar Priorität. Also Nachhaltigkeit ist wichtiger gewichtet als zum Beispiel Gehaltsfragen. Und dazu ist auch die Climate Tech Talents, der Partner unseres Rettungsrings der Woche, gestartet. Die Climate Tech Talents ist eine Personalberatung, die sich für alle Unternehmensphasen und Unternehmensgrößen engagiert und dort insbesondere im Bereich Executive Search, Professional Recruitment und HR Advisory Menschen in die richtigen Unternehmen vermittelt. Hier insbesondere Young Professionals und erfahrene Executives. Besten Dank an unseren Partner, die Climate Tech Talents. Informationen und erste Angebote können abgeholt werden und abgerufen werden unter help@climatetechtalents.com.
Und ihr unterscheidet euch in irgendeiner Form von anderen Herstellern? Stellt ihr ja nicht her, ihr baut die Produktion auf, aber ihr baut ein. Habt ihr da einen besonderen Ansatz oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben uns den Sektor und diese Branche des Heizungsbaus sehr genau angeschaut. Und natürlich ausgehend von dem Problem, dass es nicht genügend Heizungsbauer gibt. Das heißt, wenn ich heute oder gerade im letzten Jahr sage, Mensch, ich hätte gerne eine Wärmepumpe, dann ist es erstmal schwierig, jemanden zu finden. Dann ist es auch schwierig, jemanden zu finden, der sich wirklich damit auskennt. Also ein Betrieb, der es nicht nur sporadisch macht, sondern ganz oft. Und daraus speist sich dann eine erhebliche, ja eigentlich Ineffizienz in der gesamten Wertschöpfungskette. Und das kann man anders machen, das kann man anders stricken. Das heißt, wir fangen an mit einem sehr fokussierten Vertrieb. Wir machen nur Wärmepumpe, damit kann schon mal der erste Punkt. Beurteilen wir die Häuser, die Situation eben sehr genau, gucken, was können wir da, was können wir nicht. Wir schulden das unseren Kunden, dass wir auch sehr klar sagen, wenn wir etwas nicht können, fokussieren uns da ganz klar auf das Massensegment. Sind also nicht das richtige Unternehmen für komplexe Sanierungsumfänge. Und dann geht es eben darum, dass man die Wertschöpfungskette, also den Einbau der Wärmepumpe eben auch ein Stück weit industrialisiert. Das heißt, es macht eben großen Unterschied, ob ich ein Projekt mir vornehme und für dieses eine Projekt plane, einkaufe und dann eben umsetze. Oder ob ich sage, ich mache das ganz oft und plane eben gesamthaft, standardisiere, versorge auch die Mitarbeitenden mit den richtigen Werkzeugen. Oftmals ist es ganz banal, einfach das richtige Werkzeug, was dazu beiträgt, dass die Geschwindigkeit für eine Umsetzung steigen kann. Und wollen so mithelfen, dass eben der Einbau dann eben auch zügig vonstatten geht, dass er gleich bei der bleibenden Qualität gewährleistet ist, sodass sich die Kunden darauf verlassen können, dass das dann auch funktioniert. Im Vorfeld logischerweise eben eine professionelle Beratung, das Ganze flankiert mit dem Service, dass ich mich auch als Endkunde nicht um die Förderung kümmern muss, sondern dass eben alles von uns unterstützt und rundum sorglos quasi geliefert wird. Und dann eben letztes Stichwort rundum sorglos. Wir sehen unsere Verantwortung dann eben auch über den Einbau hinaus. Wir geben Kunden 10 Jahre volle Garantie und in dieser Garantie ist nicht nur die normale Qualität dann eben abgesichert, sondern wir sichern eben auch für 10 Jahre volle Wartung, Reparatur ist damit drin und wir garantieren sogar, dass bei den Kundinnen und Kunden, dass wir eine gewisse Mindestwohlfühltemperatur von 20 Grad eben unabhängig von der Witterung draußen eben halten. Das ist quasi die Kehrseite von einer ordentlichen Beratung, dass wir das eben auch mit versprechen können und den Kunden garantieren.
Du hast ja gerade erwähnt, dass ihr in 3 Märkte gleichzeitig reingeht. Das haben wir ja auch in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Märkten, das Fachkräfteproblem, ne? Also Fachkräftemangel. Wie sehr seid ihr davon betroffen und wie unterscheidet sich das auch in Märkten, ne? Also von Schweden zum Beispiel? Gibt es da einfach genügend ausgebildete Handwerker im Wärmepumpenbereich? Könnt ihr darauf dann zurückgreifen oder wie löst ihr für euch das Problem?
Also das ist natürlich eine der zentralen Herausforderungen, die auch wir haben. Ich sage mal so, das ist in jedem Land tatsächlich sehr anders. Das ist auch schon gespeist davon, dass die Anforderungen, die Qualitätsanforderungen an das Handwerk in jedem Land anders insgesamt sind und auch anders reguliert sind. Es gibt also da in Deutschland andere Regeln und mehr Regeln typischerweise als zum Beispiel in England oder in Italien. So, wenn man sich jetzt auf Deutschland fokussiert, dann stellst du fest, eigentlich gibt es genügend ausgebildete Kräfte, nur die stehen oftmals dem Handwerk nicht mehr zur Verfügung. Ja, das heißt, also es gibt eine Statistik, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gehört habe, dass aber nach 5 Jahren gerade mal 30% der ausgebildeten HSK-Anlagenmechaniker noch in dieser Branche sind. Das heißt, sie machen noch was anderes. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, woran liegt denn das? So, und das liegt zum einen natürlich an den persönlichen Präferenzen, völlig klar, aber es liegt eben auch an strukturellen Schwächen, die da sind. Also wenn ich zum Beispiel ausgebildet wurde in einem kleinen Betrieb, irgendwann stelle ich fest, Mensch, ich habe nicht so die Entwicklungspotenziale, die ich mir wünsche. Oder aber vielleicht das breite Spektrum von Tätigkeiten ist gar nicht so meins. Oder die Art und Weise, wie eben auch ein kleinerer Betrieb geführt wird, ist eben nicht immer eben quasi übereinkam mit dem, was ich von einem modernen Betrieb dann eben auch erwarte. Digitalisierung ist gerade oftmals sehr gering etc. Das heißt, wir setzen dem ein Modell dagegen, wo wir sagen, bei uns kann ein ausgebildeter Handwerker, und da reden wir nicht nur von eben Heizungsanlagenbauern, sondern eben auch Elektrikern auf Gartenlandschaftsbau, die bei uns gesucht werden, eine Möglichkeit bieten, sich langfristig weiterzuentwickeln, Führungskräftetraining zu bekommen, wenn ich das möchte, mich vielleicht auch in Vertrieb oder in den Schulungsbereich weiterzuentwickeln. Und insgesamt wollen wir gerne eben eine sehr langfristige, gute, spannende Karriere anbieten für diejenigen, die es möchten. Und das ist schon was anderes. Und ich hoffe, dass wir dazu beitragen können, damit eben auch Handwerk wieder attraktiver zu machen in diesem wichtigen Bereich, den wir hier vor uns haben.
Wie sehr ist sozusagen dann für euch auch, oder sind diese ganzen Solarfirmen auch Konkurrenz? Weil Solar ist ja noch ein bisschen was anderes. Okay, Elektriker werden wahrscheinlich ähnlich gebraucht, aber ist vielleicht der Wärmepumpensektor dann doch ein bisschen entspannter?
Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Die Elektriker sind ein gutes Beispiel, weil die werden von beiden natürlich gebraucht und gesucht. Und gerade gute, erfahrene Meister sind also immer sehr gerne gesehen und sehr, sehr sehr wichtig, auch für unsere Wertschöpfungskette. Das ist beim solaren Unternehmen natürlich genauso. Mhm. Insgesamt stehen wir natürlich im Wettbewerb, nicht nur mit Solarunternehmen und eben mit anderen Betrieben, aber eben auch mit der Industrie, weil diese besagten 70%, die nicht mehr in der Branche sind, wo sind die hin? Ja, die sind jetzt eben nicht, also die sind zum Teil in anderen Handwerksberufen, vielleicht sind sie beim Automechaniker oder so, aber es sind eben auch sehr viele in der Industrie. Also wir stehen da mitten im vollen Wettbewerb von allen und hoffen, dass wir durch unser Angebot in einem zukunftsfähigen Feld, kleiner Werbeblock, in einem zukunftsfähigen Feld Nachhaltigkeit, innovative Technik mit einem spannenden Karrierepfad eben auch was anzubieten haben, was attraktiv ist.
Da kommen wir nochmal zurück, auch Wettbewerb, also generell positiv erstmal, ne? Also ich glaube, es kann nicht genug Firmen geben, die Wärmepumpen, Solaranlagen und so weiter einbauen. Aber dennoch die Frage, wie sieht das dann auch in der, sag ich jetzt mal, in dieser ganzen Customer Journey aus? Weil viele ja sich für eine Wärmepumpe erst im zweiten oder dritten Schritt entscheiden. Also zumindest die, die sagen, ich will mich nachhaltig oder unabhängig aufstellen. Das heißt, die denken vielleicht über ein E-Auto nach. Vom E-Auto kommst du auf die Solaranlage. Von der Solaranlage denkst du an Speicher und dann irgendwie Elektroladesäule und irgendwann, naja, dann kann ich auch deine Wärmepumpe einbauen, ne? Das wird ja schon auch dann abgedeckt von so Gesamtanbietern, die es da auf dem Markt gibt. Klar, und dann gibt es dann wahrscheinlich denjenigen, wo die Heizung kaputt ist, der sagt so, okay, dann jetzt mal Wärmepumpe, ne? Wie sieht das, also wie siehst du da die Konkurrenz? Also inwieweit ist das für euch nachteilig, dass Leute eventuell über die Solaranlage Speicher erst zur Wärmepumpe kommen, weil dann kommen sie ja erstmal nicht zu euch, oder?
Also ich finde das interessant, wie du das formulierst, weil also genau das Thema existiert und das wollen wir natürlich komplett umdrehen. Ja, und zwar nicht einfach auf nur umdrehen, weil wir sagen, wir machen jetzt Wärmepumpe, deswegen muss es umgedreht werden, sondern weil, wenn man da mal nüchtern drauf schaut, ist es auch genau falsch. Also wenn wir das Ziel CO2-Reduktion vor Augen haben, dann ist eben das, was ich als Haushalt an CO2 erzeuge, da ist die Erzeugung von Wärme und von warmem Wasser mit Abstand der größte Hebel, den ich als Privatperson zur Verfügung habe. Das heißt, wenn ich da was machen möchte, muss ich erstmal die Wärmepumpe ran. Selbstverständlich hast du recht, dass eben auch das Elektroauto und die Solar, also die Photovoltaik, muss man so richtigerweise sagen, Anlage mit einer angesteuerten Batterie absolut hilfreich ist. Und im Ökosystem wird da richtig Musik drin. Das gucken wir uns natürlich auch an. Oder in die Richtung entwickeln wir uns, muss man konkreter sagen. Die spannende Frage ist ja, warum machen das immer so? So, und damit verbunden ist die Frage, warum ist die Wärmepumpe in Deutschland noch mit kleiner 5% im Bestand so, wie wir sagen, unterbelichtet, während sie in Ländern, in nordischen Ländern, in Schweden, in Norwegen, in Finnland, Dänemark, überall der de facto Standard sind, wo also über 60% der ein- bis Zweifamilienhäuser, die haben eine Wärmepumpe. Wenn man dort keine Wärmepumpe hat, dann wird man schräg angeschaut hinein, aber sind wieder bloß, warum verheizt du hier Öl? Das ist doch Quatsch, das machen wir schon seit 30 Jahren nicht mehr. Und da kommt es eben dazu, dass wir in Deutschland in der Vergangenheit eben Gas extrem stark subventioniert haben. Das ist relativ gesehen viel, viel günstiger als der Strom. Und wir kommen jetzt erst in die Situation, dass sich auf der einen Seite die Technik stark verbessert hat. Das heißt, die ist eben auch in der Breite besser einsatzfähig, es bekannter ist und eben über die Förderung plötzlich eben auch der wirtschaftliche Hebel umfliegt. Und wenn man dann auch dazu rechnet, dass weniger wie die Entwicklung prognostiziert wird, da wird eben CO2-intensive Verheizen von entweder fossilen Energieträgern wird immer teurer. Und der Strom, da ist allen klar, dass das eben an der Stelle eben entlastet werden muss. Und wenn ich dann auch die Möglichkeit habe, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben, dann wird Schule raus, dann stimmt die Wirtschaftlichkeit also auch wirklich in allen Fällen, also selbst wenn es der berühmte, unsanierte 70er-Jahre-Bau kann dann also wirtschaftlich eine Wärmepumpe dann betreiben.
Also mich musst du nicht überzeugen, ich bin auch eine Wärmepumpe, ne? Alles gut. Dann nochmal trotzdem die Frage, also du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt, Wärmepumpe 60% in Skandinavien oder Schweden. Wärmepumpe in Deutschland war oft einfach nur als das teure Heizmittel gesehen. Ne? Also je bloß nicht, dann hast du ewig teure 3000 von Euro Kosten im Jahr an Strom, man bringt alles nichts. Und dann kam auf einmal der Switch also mit dem Ukraine-Krieg da faktisch. Ne? Und dann gab es einmal einen Hochlauf und jetzt, soweit ich zumindest informiert bin, alles mitbekomme, ist es wieder ein bisschen rückläufig. Die Wärmepumpenindustrie schlägt Alarm. Kannst du erklären, woran das liegt? An den ganzen Fördermaßnahmen, am GEG, was irgendwie super ambitioniert war, dann doch nicht ganz so ambitioniert umgesetzt worden ist. Also wie seht ihr sozusagen diese Entwicklung, die da in den letzten 12 Monaten in Deutschland gelaufen sind und auch vielleicht ein bisschen die Prognose, wie siehst du das sich hinentwickeln? Weil im Moment stecken wir jetzt ja ein bisschen schon, ne?
Also, das ist eine ganz schön großes Paket. Ich versuche mich mal da reinzuhangeln. Also erstmal würde ich sagen, was du beschreibst so als Stereotyp von vor einem Jahr, ist richtig. Allerdings würde ich sogar behaupten, es war noch schlimmer, weil die allermeisten haben sich ja nicht mehr darüber nachgedacht, dass es sowas wie eine Wärmepumpe gibt. Also konkret gesagt, wenn ich mich vor einem Jahr hier in Berlin an Potsdamer Platz gestellt hätte und gefragt hätte, was ist eine Wärmepumpe, dann hätten wir, glaube ich, ganz schön viele spannende Antworten bekommen gemeinsam. Ja, wäre eine lustige Umfrage. Schade, dass wir es nicht gemacht haben. Aber wäre eine lustige Umfrage geworden. Und ein paar hätten wahrscheinlich gewusst, dass es ein Heizsystem ist. Von diesen paar hätten bestimmt auch ein paar gedacht, ja, ist irgendwie teuer und dies und jenes. So, wenn man jetzt aber die gefragt hätte, die schon lange eine Wärmepumpe haben, dann hätte man wahrscheinlich breites, lächelndes, zufriedenes Grinsen geerntet, weil die sagten, Mensch, ähnlich wie die frühen, die Leute, die sich früh eine Photovoltaikanlage installiert haben, sagen, Mensch, das war die beste Entscheidung, oder in dem Bereich meinetwegen, die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe das nie bereut, es war immer super und die läuft seit 20 Jahren problemlos und ich spare jeden Tag Geld und alle anderen regen sich auf und ich lehne mich jetzt Spaß zurück. Das war die Realität. So, jetzt ist es in den Mainstream gekommen und in dieser Diskussion, das war ja so der zweite Aspekt von dem, was du angesprochen hast, da ist eine ganze Menge kommunikativ wirklich, wirklich schlecht gelaufen, muss man sagen. Also es ist kommunikativ gesehen von der Politik eine echte Katastrophe gewesen und sehr schade, wie ich finde. Also nee, eigentlich muss ich korrigieren, eigentlich gar nicht so schade, weil das hat dazu geführt, dass wenn wir jetzt heute uns auf den Potsdamer Platz stellen, kalt, da sind wahrscheinlich nicht so viele, aber grundsätzlich die Leute sagen, ja, weiß ich doch, ist eine Wärmepumpe. Und manche hätten davon oder viele hätten davon paar Vorurteile im Kopf. Und das ist jetzt aber eine schöne Aufgabe, die wir haben, dass wir das aufräumen können. Vielleicht auch mit diesem Podcast eben dazu beitragen können, dass man sagt, naja, lass uns das mal differenziert betrachten und feststellen, das ist die einzige Technologie, mit der ich in der Masse den Energiebedarf in Häusern von Öl und Gas abkoppeln kann. Es gibt keine andere. Also nicht, zumindest nicht für die Masse. Es gibt Einzellösungen, die wunderbar funktionieren, aber in der Masse gibt es nichts anderes. Punkt. So, und das kann man jetzt gut erklären. Und was da hinzukommt, und auch das ist jetzt über die Jahre hinweg sauber gestützt, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, die eine Landesstudie dazu haben, dass der allergrößte Teil von den Bestandsgebäuden heute schon in Deutschland bereit sind für eine Wärmepumpe. Also das ist ein zweiter Erklärpunkt. Man muss nicht... In manchen Talkshows wurden ja dann quasi pro Satz, haben sich dann die Beträge hochgeschaukelt. Da habe ich noch so ein paar in Erinnerung. Wo man denkt so, ja, ich muss jetzt quasi wirklich Hunderttausende von... Stimmt alles nicht. Sondern man kann also in den Wohngebäuden, in den meisten Bestandsgebäuden heute schon mit der Wärmepumpe wunderbar arbeiten, weil die Häuser in Deutschland sind gut gedämmt. Die sind über die Jahre saniert worden. Und die Leute hatten schon vorher keine Lust, durchs Fenster im Prinzip die Welt zu heizen.
Wir müssen jetzt über die Eigenheime reden, nicht mal Mehrfamilienhäuser, weil die sind nicht gut gedämmt. Genau.
Die Mehrfamilienhäuser, stimmt. Ja. Das ist auch, muss ich ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht unser Fokus.
Ich weiß. Ja, aber ich wollte es nur ergänzen, also aus der Dämmung, weil wir ja gerade vor dem Green Building Act stehen. Ja. Und da gibt es ja Unternehmen wie EcoWorks, die das sozusagen erledigen oder getrasseln. Aber wir sehen jetzt rein über den Eigenheimsektor, der ist eigentlich ganz gut aufgestellt.
So, der ist in Suppe ganz gut aufgestellt, auch da wieder Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, es gibt irgendwie das alte Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, wo man sagt, da muss man sich das wirklich gut anschauen und wahrscheinlich ein bisschen umfassender ran, damit das funktioniert. Aber von der Entwicklung her muss ich sagen, wir sind da extrem positiv gestimmt. Ja, es gab so den großen Boost letztes Jahr. Und das Lustige ist, die ganzen, wie soll man sagen, Schwarzmalereien, die basieren ja darauf, dass man jetzt vergleicht mit einem abnormalen Boost von vor einem Jahr. Wenn man die Zeit ein bisschen nach vorne spult, dann stellen wir fest, oh, wir sind eigentlich auf einer sehr, sehr soliden graduellen Wachstumskurve, die jetzt nahtlos anschließt. Und nur dieser Boost war eigentlich die Ausnahme. Ich glaube, wir werden da wieder hinkommen. Wir haben eine Förderung, die jetzt beschlossen ist, glücklicherweise, die also jetzt auch sattelfest ist, ab Januar kommen wird. Würde ich mich sehr freuen, die dem Ganzen eben mit verschiedenen Zündstufen dann auch Rückgewinn gibt, die aus meiner Sicht jedem und jede Hauseigentümerin, wo es jetzt mal im Grundsatz passt, die Möglichkeit gibt, auf Wärmepumpen umzustellen und es kostet nicht mehr als die Gasheizung, die ich heute auch vielleicht ersetzen muss, weil sie zu alt ist, oder Ölheizung umso mehr.
Ab wann, also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, ab wann lohnt es sich denn eine Wärmepumpe als Beispiel? Also grundsätzlich natürlich sollte das jeder irgendwann machen wahrscheinlich, aber wenn die kaputt ist, logischerweise baut man sich wahrscheinlich keine Gas- und Ölheizung ein. Obwohl ich jetzt gelesen habe, dass immer mehr doch wieder auch dahin tendieren, eine Ölheizung einzubauen. Kannst du dir das erklären?
Also da gibt es eine ganze Menge erratischer Effekte.
Ich weiß das nicht.
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich so. Es ist eine ganze Menge erratischer Effekte und deswegen eben tatsächlich für uns kommunikativ jetzt nicht so schlimm, für den Rest der Branche eine wirklich schwierige Fahrt, weil alle sich auf den Hochlauf der Wärmepumpen eben eingerichtet haben und plötzlich wird dann eben dieses polemisch-politische Feuerwerk dann da angefacht, was dazu führt, dass die Leute aus purer Verunsicherung sagen, oh, lieber jetzt noch schnell eine Gas- und eine Ölheizung, weil wer weiß, ob ich später noch darf. Sehr schade. Und was steht dahinter? Natürlich eine Unsicherheit und das Bedürfnis der Menschen, dass sie langfristig versorgt werden wollen. Das soll eben warm und vernünftig eben geheizt sein. Und zwar Wasser soll da sein zu vernünftigen Kosten. Also im Endeffekt, wir sprechen ja jetzt natürlich im Kontext, dass wir uns wünschen, dass eben eine CO2-Neutralität erreicht wird. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aber die Realität ist, es muss für die einzelnen Personen ja bezahlbar sein. Das heißt, Wirtschaftlichkeit steht ganz oben. Und da gab es eben diese Unsicherheit. Wird diese Wirtschaftlichkeit gesichert? Und die ist de facto gesichert. Ja? Also man spart bares Geld. Selbst wenn ich mir gestern noch eine Ölheizung habe einbauen lassen, wenn ich die heute, die nagelneue Ölheizung, die ich gerade voll bezahlt habe, wenn ich die heute auf eine Wärmepumpe umrisse, wäre es wirtschaftlich gesehen in den allermeisten Fällen trotzdem eine gute Idee. Und diese Denken muss man erstmal irgendwo natürlich vermitteln.
Also ich bin ja auch mit drin in diesem Thema und natürlich Medien spielen da leider auch insbesondere, ich nenne sie jetzt mal nicht namentlich, aber ich glaube, wir wissen, über die wir reden, keine so gute Rolle. Aber dennoch geht ja der Eigenheimbesitzer an den Handwerker oder an den Handwerksbetrieb und sagt, hey, ich brauche eine neue Heizung, ist kaputt und irgendwie, keine Ahnung, Wärmepumpe weiß ich nicht und doch Ölheizung. Irgendeiner muss ihn ja beraten.
Ja.
So, irgendwie kommt er ja an so eine Ölheizung ran. Das macht er ja im Zweifelsfall nicht komplett alleine. Naja, und da frage ich mich dann, woran liegt es, dass ein Handwerker heutzutage noch einem Endkunden, einem Eigenheimbesitzer sagt, bau dir eine Ölheizung rein? Kannst du dir das erklären? Ich nicht.
Also ehrlich gesagt kann ich mir das ziemlich gut erklären. Das ist zum einen ein Effekt, den kenne ich aus der Elektromobilität sehr gut, weil jeder Handwerker, der damit konfrontiert ist, sagt, Mensch, ich habe hier mein Kerngeschäft, ich kenne mich wahnsinnig gut aus, eben mit Öl- und Gasheizung. Jetzt will einer irgendwas haben, wo ich mich selber jetzt mal reinlesen müsste. Das ist für eine Vertrauensperson, das ist ja oftmals wirklich eine Vertrauensperson und ist auch gut so, leicht ist dem Kunden zu sagen, ach, weißt du was, ne, passt schon auf oder nee, da ist so viel unterwegs oder irgendwie diese Unsicherheit noch zu schön sein. Mensch, ich baue dir hier die Gasheizung ein, Dude. Na, da bist du schon mal einen Riesenschritt vorwärts und da reden wir in 20 Jahren wieder. Total nachvollziehbar. Ja, und wenn man sich eben die Statistiken anschaut, dann sind eben ein Großteil der Betriebe, kennen sich mit Wärmepumpen einfach schlicht nicht aus. Also über 50% der Betriebe haben noch nie eine Wärmepumpe verbaut. Und von den restlichen haben wieder 60%, machen das vielleicht so irgendwie so maximal 10-mal im Jahr. Und gerade mal 20% der Betriebe sind da spezialisiert und kennen sich richtig gut aus. Bei denen würde man auch eine andere Antwort bekommen. So, das heißt, es ist so ein Stück weit so ein System, was sich selber erhält. Wenn ich den Handwerker meines Vertrauens frage und der sagt, ja, nee, das ist doch eigentlich irgendwie Quatsch, du sparst eh nicht, musst du aufpassen, wie die Kosten sind und dies und jenes. Aber ich habe hier die Gasdate, kann ich hier überall einbauen. Dann ist es verständlich. Im Handwerk gibt es viel zu erklären und zu lernen und auszubilden und so weiter. Und das läuft jetzt ja gerade jetzt an. Und deswegen, ich würde sagen, es ist eigentlich was ganz Natürliches. Es ist deswegen was Gutes. Können wir jetzt da hinstellen. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, die Betriebe haben immer das Beste ihres Kunden da vor Augen und sind überzeugt von der Empfehlung, die sie ja aussprechen. Und das Koordinatensystem, das muss sich jetzt eben auch verschieben.
Was sind denn eure nächsten Milestones? Also kannst du noch mal kurz erklären, ihr baut ein, du hast aber auch was von der Produktion erzählt. Kannst du da vielleicht noch mal näher drauf eingehen, mit wem ihr, also mit welchen Marken ihr sozusagen einbaut, mit wem ihr da zusammenarbeitet und was so die Pläne sind?
Also als ERA Deutschland, ERA Owned Germany GmbH, der ich vorstehe, ist es relativ einfach. Ja, wir sind im September gestartet, wir verkaufen, wir bauen ein. Und jetzt geht es darum, dass wir uns die Prozesse, die wir da erleben, kontinuierlich anschauen, optimieren, um eben unser Versprechen, Kunden schnell zu helfen, dann auch Rechnung zu tragen. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt gerade in diesem Moment schon wieder eine Kundensituation haben, wo die Gastherme jahrelang gesponnen hat und jetzt war sie endgültig ausgefahren, rechtzeitig zum kalten Wetter. Und wir haben jetzt da so innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit eben helfen können. Die Installation läuft jetzt gerade und ich denke, dass zum Wochenende auf jeden Fall da wieder Wärme und warmes Wasser fließt. Und die 4- und 6-jährigen Kinder werden da sicherlich auch nicht traurig drum sein, dass die Badewanne wieder wie so ein Eisbad ist. Also solche Sachen, das sind für uns erstmal der ganz wichtige Meilenstein, dass wir jetzt das schaffen, unser Versprechen auf die Straße zu bringen, in die Häuser zu bringen. Und das eben nicht nur hier und da mal, sondern eben in großen Stückzahlen. Wir reden da also schon in den nächsten paar Wochen über dreistellige Stückzahlen, die wir da verbauen werden.
Also wer dieses Jahr eine Wärmepumpe braucht und eingebaut haben wird, kriegt die von euch?
Sehr gerne. Im Moment sind die Chancen ganz gut, weil eben noch ein bisschen Überkapazität da ist. Wir haben also vorgebaut und die fühlt sich jetzt rapide. Also insofern ja, ganz klar, vielen Dank für die Werbemöglichkeit.
Ich nehme die Prozente im Nachgang, ne, die nicht zum Podcast kommen.
Wir wollen doch die Best gemeinsam werden.
Das muss doch heißen. Genau, da können wir auch mal drüber reden. Aber die nächste Studie interessiert mich doch am meisten, weil aktuell arbeitet ihr mit System, ne? Von anderen Herstellern oder verschiedenen?
Wir arbeiten mit Weilert, das ist unser Partner, tolle Technologie, etablierte Marke, sehr verlässlicher, toller Partner, mit dem wir da arbeiten und das soll auch längerfristig so bleiben. Also da sind wir jetzt sehr, sehr zufrieden, auch über die Unterstützung, die wir da erfahren, also richtig, richtig tolle Zusammenarbeit und das ist so quasi unser Rückgrat und der erste wichtige Entwicklungsschritt. Du hast es quasi implizit schon angesprochen. Natürlich ist es für uns dann spannend, unsere eigene Technologie auf den Weg zu bringen, die wir jetzt in Schweden entwickeln und in Polen dann also auch bauen werden. Da haben wir ein paar Dinge vor, wie man die Wärmepumpe eben noch einen evolutionsschritt besser machen kann. Wir reden da über das optische Erscheinungsbild, wir reden da über die Geschwindigkeit vom Einbau, wir reden da über Konnektivitätselemente, die wir da verwirklichen werden, die eben dann ich glaube, dann auch ganz spannend werden. Vielleicht können wir dann nochmal drüber reden, Tori. Und das ist natürlich trotzdem nicht so einfach, eine eigene Technik auf den Markt zu bringen. Die muss sich bewähren, die muss halten, die muss halten, was sie verspricht und akzeptiert werden. Das wird der nächste ganz, ganz wichtige große Meilenstein. Und im Laufe, parallel kann man fast sagen, integrieren wir gerade einen Partner, den wir hier in Deutschland akquiriert haben. Die haben 2 Standorte, einer in Sachsen-Thüringen, der andere in Bayern. Und werden also da im nächsten halben Jahr, sagen wir mal, dann so die östliche Seite Deutschlands. Und verzeiht mir, liebe Bayern, ich bin bei 11 Jahren in München, aber trotzdem, wenn man auf die Landkarte guckt, ist Bayern im Osten Deutschlands. Also auf jeden Fall werden wir die östliche Hälfte, werden wir dadurch erschließen und werden uns dann sukzessive natürlich auch die westliche Hälfte an den vorknöpfen, um dann bis Ende nächstes Jahr oder in den nächsten 18 Monaten, sagen wir mal, Deutschland weiter noch liefern zu können.
Aktuell, du hast es schon erwähnt, wollte ich fragen, wer ist so euer typischer Kunde? Das ist schon der, bei dem die Heizung kaputt geht. Aktuell. Oder
es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen, absolut. Also wenn es so drückt, dann da müssen wir auch schneller helfen. Aber es gibt auch viele, die vielleicht im Rahmen von einer Modernisierung eben sagen, so jetzt ist die richtige Zeit. Es gibt auch viele, die sagen, nee, ehrlich gesagt, jetzt langt, ja, ich möchte hier weg. Es ist einfach wirtschaftlich auch das Richtige, gerade bei Ölheizung muss man sagen, da sind ja die Kosten noch mal mit 30% über dem von Gasheizung. Und da stimmt die Wirtschaftlichkeit also eigentlich pauschal, kannst du sagen, fast immer. Und gerade bei Ölheizung ist es ja oftmals so, dass ich gar keine andere Option habe, weil ich gar nicht ins Gasnetz angeschlossen bin. Und das sind Situationen, die wir jetzt auch haben und betreuen. Also es ist ein fröhlicher Mix von Kunden, wo es eilig ist und Kunden, die einfach sagen, so jetzt ist die richtige Investition und Kunden, die sagen, Überzeugung, ich mache das, weil es einfach das Richtige ist und ich habe die Chance voll, davon irgendwelche fragwürdigen Regime mit meinem Geld zu unterstützen.
Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich über so eine gesamtinfrastrukturelle Sanierungsmaßnahme nachdenke, also sprich Speicher, Solarpanel, Charging, Wärmepumpe, ne? Also all das im Ganzen, was, also ist natürlich teuer. Oder einfach nur mit der Wärmepumpe anfangen. Also was sind so die Vor- und Nachteile aus deiner Sicht? Weil es gibt ja mittlerweile auch Anbieter, die einfach sagen, hier von uns kriegst du das komplette Paket. Das ist dann auch digital alles aufeinander abgestimmt, egal mit welcher Hardware du arbeitest, ne, hast du alles über deine App irgendwie drauf. Ist es dann am Ende wirklich so, Frage an dich, also wie ihr das in der Realität erlebt, ist es vielleicht doch einfacher, nur schnell mal erstmal eine Wärmepumpe einzubauen und dann sozusagen diesen Stromteil nachzuschieben?
Also das ist auch wieder gar nicht so einfach zu beantworten. Auch da will ich mal von zwei Polen kommen und sagen, im Zielbild, wenn ich das alles durchoptimieren möchte, dann wird's richtig spannend, wenn ich in der Lage bin, die Wärmepumpe, die Photovoltaikanlage mit der Batterie, vielleicht noch die Ladestation fürs Auto und dann noch gekoppelt mit flexiblen Photonics, die ich eben dann optimiert abrufe. Also so kann ich meine Energiekosten optimal senken. Wirklich sehr, sehr niedrig senken. Je nach Einzelkonstellation hängt natürlich von der Größe der Photovoltaik an und so weiter. Und bidirektionales Laden beim Elektroauto wird da eben auch noch eine Rolle spielen. So, das heißt aber nicht, dass ich nur dann Sinn macht, wenn ich das Gesamtpaket mir anschaue. Das heißt, wenn ich jetzt von der anderen Seite der Geschichte anfahre und sage, wo habe ich den größten Impact, würde ich sagen, dass die Wärmepumpe sowohl für das Wirtschaftliche als auch eben für die ökologische Betrachtung den größten Hebel darstellt. Also die Wärmepumpe schaltet ja quasi dann, also jede Kilowattstunde, die ich aus der Wärmepumpe bekomme in Form von Wärme, da habe ich ja nur grob ein Viertel davon als Strom reingefüttert. Während ich bei der Gasheizung, hört sich nicht mal eine 1-zu-1-Beziehung habe, das heißt, ich kriege für eine Kilowattstunde Gas, kriege ich 0,8 bis 0,9 Kilowattstunden an Wärme wieder zurück. So, das heißt, da habe ich schon mal einen Riesenhebel, gerade wenn ich eben an die ökologische Prüfung von einem CO2-Abdruck denke. So. Genauso ist es dann eben auch auf der Kostenseite. Also, wie effizient die Wärmepumpe arbeiten kann, das hat was mit der Vorlauftemperatur zu tun, kann ich eben sagen, dass ich 15, 20, 30, 50% meiner Energiekosten einspare. Und die Heizung ist eben mehr als 3/4 des Energiebedarfs von eigentlich jedem durchschnittlichen Haus. So, das heißt, der Hebel ist da gigantisch, das ist der größte Hebel, den ich habe. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe noch die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage dazu zu schalten, wunderbar, habe ich die Möglichkeit, eben meine Energiekosten eben noch weiter zu senken und natürlich auch den ökologischen Fußabdruck, wobei eben da der Hebel gar nicht mehr so groß ist, wenn ich schon mal umgeschaltet habe. Das heißt, ich würde immer empfehlen zu sagen, erst braucht jeder eine Heizung. Das heißt, also jedes Haus hat die Möglichkeit, diese Überlegung anzustellen. Auf jeden Fall erstmal mit der Wärmepumpe anzufangen. Gerade jetzt im Moment, wo dann sich eben auch große Förderung anzeigen, für Photovoltaikanlage gibt es keine Förderung. Da purzeln auch gerade die Preise nochmal ordentlich. Das heißt, wenn ich mit der Wärmepumpe anfange, die hohe Förderung für mich nutzen kann, bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter. Wenn ich dann finanziell die Möglichkeiten habe, vielleicht auch der Zeitpunkt der richtige ist, dann eben in Richtung Photovoltaik mit Batterie und so weiter, eben mich weiter zu orientieren. Absolut sinnvoll, absolut richtig, je nachdem, wie die Dachflächen sind und so weiter.
Herr Lennart, ihr kommt jetzt, ne, auf den deutschen Markt als Neuzugang sozusagen. Wo siehst du denn die Vorteile von AERA für den deutschen Markt gegenüber anderen Playern?
Ja, wie eingangs schon mal angekratzt, sehe ich unsere Stärke darin, dass wir gespeist von der Kompetenz, von der Erfahrung, die wir aus Schweden mitbringen, wissen, wie viel effizienter der Einbau von einer Wärmepumpe in den Bestand funktionieren kann. Also wir reden darüber, dass die Installationszeiten sich bis zu halbieren können. Das ist natürlich ein gigantischer Hebel für die Kosten, für die Effizienz, aber auch für die Kapazität im Markt. Dann die Herangehensweise, groß gedacht, industrialisiert quasi da heranzugehen, was eben auch ein kleinerer Betrieb so gar nicht machen kann, ermöglicht uns eben auch eine Spezialisierung auszunutzen oder zu nutzen der Fachkräfte und dadurch eben auch das große Bottleneck der Anlagenbauer eben zu weniger relevant zu machen. Also um das weniger kryptisch zu formulieren, es macht einen Unterschied, ob ich einen ausgebildeten Anlagenmonteur nutze, um die komplette Installation zu machen oder eben nur die hochspezialisierten Anschlussarbeiten an Wassersystemen und also an dem Warmwasser und dann an das Heizungssystem, wo es eben natürlich sehr, sehr entscheidend ist, die Erfahrung mitzubringen. Und also das ist schon ein Ansatz, der so im Handwerk eben normalerweise gar nicht möglich ist und der uns ermöglichen wird, eben zwei Fliegen mit einer Klatsche zu erwischen, nämlich eben den Fachkräftemangel zu adressieren und eben auf der anderen Seite eben auch Effizienz und Kostenoptimierung einzubringen. Ja, was noch? Ich glaube, in dem Bereich werden wir uns auch etwas zunutze machen, was wir in der Elektromobilität ja gesehen haben, dass wenn man mal Dinge komplett neu denkt, also ein bisschen, wenn man inspiriert von auf meiner Vergangenheit bei Tesla, wenn man also die Wertschöpfungskette mal end-to-end wirklich sich anschaut, kann man Effizienz, Optimierungspotenziale nutzen, die es eben sonst nicht gibt, die eben in einem dreistufigen Vertrieb vielleicht schwer zu realisieren sind. Und insofern da versprechen wir uns eine ganze Menge von. Und eben auch ohne Legacy, ohne historischen Ballast, Dinge einfach richtig zu tun, macht auch Sinn. Also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge im Köcher, dass das ermöglichen wird, hier mitzuhelfen. Trotzdem braucht man ehrlich gesagt noch viel, viel mehr Spieler in dem Markt. Wir wollen hier auf 500.000, 600.000 Wärmepumpen im Jahr kommen. Letztes Jahr waren es 200.000 Luftwasserwärmepumpen. Also da ist eine ganze Menge Luft und wir freuen uns über jeden, der damit hilft.
Wie kommt ihr aktuell an eure Kunden ran? Also ist das Marketing? Ist das Word per Mouse? Also wie sieht bei euch sozusagen die Kette aus?
Ah, das ist die perfekte Frage. Ich habe nämlich da noch einen Vorteil vergessen, aber das schaltet dann genau drauf ein. Super. Weil wir eben als Endkundenmarke ja hier agieren. Und das steckt so ein bisschen in den Nachteil von einem mehrstufigen Vertriebsmodell drin. Wir sprechen also als Ära direkt mit dem Endkunden und helfen da eben, ja, wird sich das Dickicht, was wir im Moment haben, etwas zu lichten und klar Orientierung zu geben. Und wir tun das, indem wir eben ganz klassisch eben über viel digitales Performance-Marketing in den Regionen, wo wir aktiv sind, wo wir jetzt schon liefern können. Das ist also Berlin-Brandenburg und jetzt ist seit neuestem eben Sachsen-Thüringen und dann perspektivisch auch Bayern. Sachsen-Anhalt natürlich nicht zu vergessen, also ganz Ostdeutschland und wird eben dann perspektivisch Bayern, können wir dann auch beliefern. Und dort eben mit Performance-Marketing eben denjenigen, die danach suchen und sagen, oh, meine Heizung ist kaputt oder wo gibt's hier eine Wärmepumpe oder erklär mir mal was, wie ist das mit der Förderung und so. Also alle Indizien, die man hat, klassisch dann eben auch zu nutzen, wo wir sagen, wir können dir helfen. Und dann eben mit einer sehr professionell aufgestellten Customer Journey dann zu begeistern und hoffentlich den Menschen möglichst schnell dann eben auch die Wärmepumpe jetzt auszustellen.
Finde ich überraschend, dass ihr tatsächlich Brandenburg und auch die ostdeutschen Länder zuerst angeht. Ich hätte jetzt gedacht, Skandinavien näher irgendwie Norddeutschland, aber das scheint gar nicht so sehr der Fall zu sein dann, oder? Und da keine Wärmepumpen? Oder sind da nicht so viele Häuser? Ich weiß nicht.
Naja, ist meine Wärmepumpe sehr relativ schwer. Insofern kann ich sie jetzt auch, also ist die Nähe von Skandinavien ist gar nicht so entscheidend, ja. Weil unser Lieferant sitzt ja in Deutschland.
Stimmt.
Auf der einen Seite. Nein, also wir gucken uns natürlich ganz Deutschland an und überlegen uns, in welcher Reihenfolge wir den Markt erschließen. Wir haben jetzt einen fantastischen Partner gefunden, die sich entschlossen haben, Teil der Ära-Reise zu werden, die wir jetzt gerade mit denen wir jetzt im Moment gerade fusionieren.
Wer ist das?
Also das ist ein Unternehmen, das nennt sich Garant, sitzt in Sachsen und hat Standort in Glauchau und in München. Und das werden also für uns die Ausgangspunkte sein.
Die machen was?
Weitere Entwicklung. Das ist ein traditioneller ein Heizungsunternehmen, also ein Anlagenbauen, ein Installationsunternehmen.
Ja, cool.
Und die sind jetzt, bauen nicht für uns, sondern die sind Teil von Ära.
Okay.
Und wir bauen jetzt gemeinsam eben daran, dass wir wirklich schnell in die Region erschließen. So, deswegen, wir haben da einfach den richtigen Partner gefunden. Aber natürlich gibt es andere Bundesländer, die genauso spannend sind. Und ich bin aber großer Fan davon, dass man einen Schritt nach dem anderen geht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier in Berlin, da haben wir nochmal gestartet, Berlin-Brandenburg eben sauber erschließen, die Kunden erfreuen, dann regional ausweiten. Wenn wir diese drei Standorte eben mit Leben erfüllt haben, werden wir natürlich unmittelbar weitermachen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr unsere Fühlerchen ein bisschen weiter ausstrecken werden als das.
Und du hast gesagt, also ihr seid fusionieren, heißt das faktisch, dass ihr auch überlegt oder schaut noch in anderen Bundesländern mit anderen Partnern zu fusionieren oder wie ist da die Planung?
Das ist vorstellbar und nicht ausgeschlossen. Allerdings ist es auf dem Papier viel leichter als in der Realität, weil die Unternehmen sind ja in aller Regel eben nicht sortenrein nur Wärmepumpenunternehmen. Und das heißt, ich habe bei vielen dieser Unternehmen eben Abläufe, die vielleicht nicht zu unserer Decke passen. Ich habe auch sehr viel sanitär arbeiten. Ich bin vielleicht von den Gewerken her anders aufgestellt. Und das muss ich eben alles gut betrachten. Da geht es dann ganz klassisch um die Post-Merger-Integration. Wie kriege ich das hin, dass es erfolgreich ist? Und das Unternehmen, mit dem wir uns jetzt zusammengetan haben, die stechen da wirklich hervor. Das ist ein sehr, sehr also wirklich professionell aufgestellter Betrieb mit einer tollen Historie, mit einer tollen Marke, mit fantastischen, sehr hochqualifizierten Mitarbeitenden, die eben auch industrielle Prozesse gewohnt sind und mitgehen. Und mit einer Führung, die extrem gut zu uns passt. Also da passen einfach wahnsinnig viele Komponenten. Wenn wir sowas nochmal finden, werden wir da sicherlich gerne drüber sprechen. Aber im Moment liegt das Augenmerk erstmal aus dem organischen Entwicklungspfad, den wir ja auch in diesen drei Standorten jetzt insgesamt haben. Es ist ja eine Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die uns hier helfen, den Vertrieb und eben die Installation aufzuziehen. Dann haben wir erstmal nicht so viel zu tun.
Was ist von der Wien 600.000 Gramm? 6.000 Angefunden pro Jahr? Ich habe das vergessen, irgendwas mit 6.
Also als Lehrer insgesamt haben wir uns vorgenommen, in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Werbepunkte, davon okay. 1 Million in Deutschland. Und ja, nächstes Jahr planen wir schon vierstellig zu installieren.
Das heißt, ihr müsst auch wachsen, viele Leute einstellen sozusagen. Und auf wie viele Mitarbeiter plant ihr nächstes Jahr? Habt ihr da einen Plan?
Also wir werden, wenn alles so läuft, wie wir uns das ausdenken, nächstes Jahr mit Sicherheit über 500 Mitarbeiter bei Rhein Deutschland.
Wow, da habt ihr noch viel vor euch. Ich finde das super. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Und ich denke mal, wir sprechen uns bald mal wieder.
Ja, vielen Dank, Dori. Ich komme sehr, sehr gern wieder, um von unserer neuen Technik zu schwärmen.
Gerne.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.